Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich möchte heute mit meinem Gast über die Personalsituation in den Kindertagesstätten sprechen und darüber, wie diese verbessert werden kann. Die dramatische Versorgungslage bei den Kita-Plätzen ist mindestens all jenen bekannt, die nach einem Platz für ihr Kind suchen oder die in den Kitas arbeiten. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen in Deutschland ungefähr 430.000 Plätze. Aus Stuttgart ist mir heute die Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbands, Frau Waltraud Wegmann, zugeschaltet. Sie leitet gleichzeitig den Träger Konzept E. Und ich möchte mit ihr darüber sprechen, wie sich die Situation aktuell darstellt, was die Situation für Kinder, Eltern und Personal, aber auch für die Gesellschaft insgesamt bedeutet und möchte erfahren, welche Lösungsvorschläge der DKV unterbreitet bzw. welche Forderungen er erhebt. Herzlich willkommen, Frau Wegmann, und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Schöne Grüße nach Stuttgart an der Stelle nochmal. Aber wir sind heute online zusammengeschaltet. Ich sitze heute nicht in Stuttgart.
Ja, schade, aber bei uns ist schönes Wetter.
Aber oh, bei das ist auch. Schön. Bei uns heute, glaube ich auch, wenn ich hier um die Ecke gucken würde und der Vorhang nicht zu wäre, dann würde die Sonne reinscheinen, genau. Frau Wegmann, ganz kurz zum Einstieg. Was ist denn der Deutsche Kita-Verband eigentlich, damit die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck haben?
Der Deutsche Kita-Verband ist ein Zusammenschluss von Trägern bundesweit. Und es gibt uns noch nicht lang, seit 4 Jahren. Und wir haben damals angefangen ziemlich klein mit, ich glaube, 19 Trägern, sind zwischenzeitlich auf 100 Träger gewachsen. Wobei die Träger ganz unterschiedlich sind. Zum Teil haben die nur eine einzige kleine Kitas und zum Teil sind sie sehr groß, haben über 100 Kitas. Das heißt, wir vertreten etwa 70.000 Plätze in der Bundesrepublik. Also, dass man so ein bisschen eine Größenordnung hat und sind, wie gesagt, durch das, dass wir neu sind, noch stark wachsend.
Okay, das ist eine Größenordnung. Und halt bundesweit.
Ja. Und es ist ausschließlich Kitas. Also das heißt, unser Thema ist ausschließlich Kindertagesstätten.
Ja. Es gibt auch ein Forderungspapier von Ihnen. Das werde ich einfach mal hier für die Hörerinnen und Hörer auch in die Shownotes packen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz die Situation zusammenfassen. Wie stellt sich im Moment die Lage in den Kitas da bezüglich der Abdeckung mit Fachkräften?
Dramatisch. Sag mal, einerseits ist es so, dass wir bundesweit deutliche Unterschiede haben. Das heißt, wir haben in den alten Bundesländern das Problem wesentlich höher, als wir es in den neuen Bundesländern haben. Und zwar einfach deswegen, weil in den alten Bundesländern, ganz besonders in den Flächenländern, einen großen Nachholbedarf hatten. Also zum Beispiel Baden-Württemberg hatte früher 9%, für 9% der Kinder unter 3 Jahren einen Platz, jetzt sind es 32 und das ist in den letzten 10 Jahren passiert. Das heißt, man sieht, da ist ganz viel passiert, ganz viel Halbtagskitas sind in Ganztagskitas umgeändert worden, auch das bedeutet wesentlich mehr Personal. Also das heißt, wir haben in den alten Bundesländern einen ganz hohen Bedarf aufgrund des Ausbauthemas und aufgrund der Veränderung. In den neuen Bundesländern, die kommen von einer anderen Situation her, die hatten ja schon ganz viel Platzanteile für Kinder unter 3 und auch für Kinder über 3, auch für Hortkinder. Das heißt, da war dieser Nachholbedarf nicht so groß. Und deswegen haben wir eine ganz dramatische Situation im Moment und die wird auch nicht besser, sondern sie wird immer noch schlechter. Wir hoffen, dass es in 10 Jahren so weit ist, dass es gut ist. Aber im Moment sehen wir nicht, dass es sich verändert oder verbessert.
Sie haben jetzt gerade erklärt, dass es in Baden-Württemberg jetzt in dem Fall eine knappe Verdreifachung der Plätze tatsächlich gab, also von 9 auf 30% rund. Und trotzdem haben wir diesen extremen Mangel. Also haben wir einfach eine höhere Nachfrage bei den Kita-Plätzen heute als noch vor 10, ja, 20 Jahren?
Ja, wir haben eine deutlich höhere Nachfrage. Es ist selbstverständlicher geworden, dass Frauen arbeiten, was ja auch richtig ist. Das heißt, wir haben damit ja auch vieles oder erreichen vieles, nämlich das Thema Altersarmut für Frauen wird nämlich so ein Thema sein, wie es früher war oder wie es heute für die älteren Frauen ist. Also das heißt, wir haben viel erreicht. Und von daher ist die Nachfrage, hat sich sehr verändert, weil die Frauen sich verändert haben, die Familien haben sich verändert haben und wir haben ein Recht auf einen Kita-Platz. Das war vorher ja nicht. Vorher waren die 9% waren freiwillig. Konnte eine Kommune tun oder nicht tun. Und jetzt ist es so, das ist nicht mehr eine Frage, ob die Kommune das macht oder nicht macht. sondern sie muss es den Eltern anbieten und da hat sich die Situation aber drastisch verändert.
Waren wir zu schnell oder war der Gesetzgeber zu schnell mit diesem Rechtsanspruch? Also zumindest nur aus der administrativen Sicht.
Ja, wenn es langsamer gewesen wäre, wäre es für uns vielleicht einfacher gewesen. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, wir haben ja insgesamt das Thema Fachkräftemangel oder Personalmangel. Also das heißt, wir haben ja nicht nur in Kitas die Problematik. Das heißt, auch wenn wir jetzt noch nicht so weit wären, hätte sich insgesamt volkswirtschaftlich die Situation wohl trotzdem so verändert, dass wir vielleicht nicht so einen ganz großen Bedarf hätten. Aber wir hätten auch das Thema Fachkräftemangel, wahrscheinlich eher so, wie es in den Stadtstaaten jetzt ist, wie es in Berlin zum Beispiel ist oder wie es in den neuen Bundesländern ist. Also das heißt, das gibt, das wäre schon ein Problem, aber nicht so, wie es jetzt ist.
Genau, da kommt ja
Also
auch noch der.
wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg in den letzten 10 Jahren doppelt so viele Mitarbeiter in dem frühkindlichen Bereich, als wir vor 10 Jahren hatten. Also und das ist einfach eine Größenordnung, die ist enorm. Und deswegen ist so, der Beruf ist auch attraktiv. Also es ist nicht eine Frage, dass der Beruf nicht attraktiv wäre, sonst wären nicht so viele in den Bereich gekommen. Aber der Bedarf, der Anstieg war einfach so enorm, dass wir den übers Normale nicht regeln konnten und wir natürlich in den vorhergegangenen Jahrgängen einfach weniger haben und jetzt in den letzten Jahren sehr stark ausgebildet haben. Aber wir jetzt auch zum Beispiel, wir haben auch eine Fachschule, also als Träger haben wir auch eine Fachschule. Auch das Problem ist, dass wir auch nicht genügend Fachschüler kriegen, weil wir auch da jetzt mit anderen konkurrieren, die Kfz-Mechaniker oder sonst was werden wollen. Und die ja auch schon Probleme haben. Das heißt, wir haben überall das Problem.
Da würde ich dann gleich noch darauf zu sprechen kommen, über die Frage, wie gelingt es mit dem Fachkräfte, ne? Wie kann man Fachkräfte gewinnen, wie kann man Fachkräfte oder künftige Fachkräfte in die Ausbildung bekommen. Ich wüsste nur ganz gerne, gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen den Bundesländern im Engagement, sage ich jetzt mal, beim Kitaplatzausbau?
Ja, oder sagen wir mal so im Selbstverständnis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, bei NRW ist das Thema im Moment zumindest, also das wird sich möglicherweise auch noch verändern, im Moment eher so, dass sie sagen, ja gut, dann gibt es halt nicht so viel Öffnungszeiten. Also dann reduzieren wir die Öffnungszeiten von 50 Stunden auf 30. Dann in Baden-Württemberg ist es so, dass da sehr viel dafür gemacht wird, die Öffnungszeiten halten zu können und die Plätze anbieten zu können. Und man da dann eher sagt, gut, dann gehen wir von dem Thema Fachkräftegebot ein Stück weit weg. Wir haben jetzt den Erprobungsparagraf, wo wir nochmal ausprobieren, was können wir denn alles tun, dass wir den Eltern diese Plätze möglichst bieten können. Also das sind so die zwei, würde ich sagen, unterschiedlichen Orientierungen, die es im Moment gibt. Und da natürlich auch viel Bewegung drin ist. Also weil die Eltern aus unserer Erfahrung vor allem gesicherte Plätze haben wollen und die Öffnungszeiten, die sie brauchen. Und das Thema Fachkräfte für Eltern weniger im Vordergrund steht als kriege ich eine sichere Betreuung, die natürlich schon gut ist, aber das Thema Fachkräfte steht nicht ganz im Vordergrund. Und das ist also jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen irgendwie nur stärker so.
Also ich bin ja selber Vater von zwei Kindern, die durch die Kita gegangen sind irgendwann. Gut, hier in Berlin ist die Situation tatsächlich ein kleines bisschen besser als in anderen Bundesländern. Wenn auch trotzdem schwierig. So, und als meine Kinder in die Kita gegangen sind, war die Situation noch schwieriger. Also ich verstehe das Argument total, dass man dann sagt, okay, wir müssen erstmal gucken, dass die Betreuungszeiten gesichert sind. Das ist sozusagen die Priorität, aber natürlich ist die Erwartung trotzdem, dass es Fachkräfte sind am Ende oder die Personen, die da arbeiten, schon wissen, was sie tun. Aber ja, dieser Punkt, dass es einfach gesichert sein muss. Ich merke auch im Moment, wir haben ja im Moment diese Diskussion, wie kann man die Leute dazu bringen, mehr zu arbeiten? Und ich denke mir dann halt immer, ja, dann baut halt die Kita-Plätze aus. Also wie soll man dann Vollzeit arbeiten, wenn man einen Kita-Platz für 6 Stunden hat?
Genau das ist das Thema. Das heißt aber auch die Plätze nur auszubauen, nützt auch nichts, wenn ich die Mitarbeiter dafür nicht habe. Also,
Genau.
und das ist im Moment zum Teil schon so, dass wir Plätze haben, dass wir Gruppen haben, die wir nicht öffnen können oder nicht weiter betreiben können, weil uns die Fachkräfte fehlen. Also, das heißt, ich brauche im Prinzip beides. Und natürlich brauchen wir, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter, dass die Menschen arbeiten können. Das ist ganz klar.
Jetzt haben wir schon zwei, dreimal so ein bisschen angeteased. Was sind denn Ihre Vorschläge, um den Fachkräftemangel zu beheben? Also wir haben im Moment, haben Sie gerade gesagt, in einigen Bundesländern so ein bisschen den Drang zu sagen, wir weichen die Fachkräftequote auf oder die Vorgaben für die Fachkräfte, holen Quer- und Seiteneinsteiger damit rein. Aber wie kommt man dann am Ende zu mehr Fachkräften?
Ja, also das, was Sie sagen, das ist eigentlich, sagen wir, unser Thema. Also wir haben auf der einen Seite die Ausbildung, aber da sind wir auch an Grenzen gekommen. Aber das ist für uns schon dieses Thema mit der dualen Ausbildung für Erzieher und Erzieherinnen. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt und da haben wir auch viel erreicht. Und das ist das brauchen wir weiter, aber auch das wird nicht unser Problem grundsätzlich lösen. Das heißt, was wir schon brauchen, wir brauchen ein breiteres Spektrum an Menschen, die wir gewinnen können. Und das sind eben auch Menschen darunter, die nicht in eine normale Erzieher- und Erzieherinnenausbildung kriegen, weil die zum Beispiel schon eine andere Ausbildung haben, weil die schon älter sind oder und, und. Und unser Thema ist eigentlich, dass wir sagen, wir müssen uns auch ehrlich machen. Also wir schaffen es nicht, die ganzen Fachkräfte zu gewinnen und wir schaffen es auch nicht, die in der grundständigen Ausbildung alle auszubilden. Also müssen wir uns überlegen, wen können wir zusätzlich in die Kitas holen? Das ist das eine. Und da sagen wir als Deutscher Kita-Verband, wir brauchen die Personalquote. Also wir wollen nicht weniger Menschen haben, aber in dieser Personalquote, da müssen wir weniger Verbindlichkeit für die Fachkräfte haben. Und parallel dazu ist unser Thema das, dass wir sagen, wir brauchen Evaluation, dass wir wissen, wie gut sind denn die Kitas, wie gut sind denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dort sind, mit dem Ansatz, diese Mitarbeiter dann entsprechend zu qualifizieren. Das heißt, wir wollen nicht einfach irgendwelche Menschen in die Kitas holen, sondern wir wollen sie in die Kitas holen und parallel qualifizieren. Aber diese Qualifizierung so machen, dass sie individuell angepasst sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel bei uns in der Kita eine promovierte Biologin. Da brauche ich keinen Deutschkurs mehr machen oder was weiß ich was, was in der grundständigen Erzieher- und Erzieherinnenausbildung drin ist. Das brauche ich dann nicht mehr, sondern ich kann individuell zusammenstellen, wie die Ausbildung aussieht. Und ich habe natürlich auch bei Menschen, die sind ja dann auch noch ein bisschen älter und bildungserfahren, bei denen kann ich auch manche Sachen digital machen. Bei denen kann ich das auch so machen, dass ich die Ausbildung wesentlich mehr in deren Verantwortung gebe. Dass ich sage, hier sind die ganzen Angebote, ihr könnt digitale Module euch runterladen. Es gibt auch einen Praxis-Theorie-Transfer, das ist auch wichtig. Aber im Prinzip könnt ihr mehr selber machen und auch so machen, wie es euch passt. Das könnt ihr Samstagabend machen oder Sonntagvormittag oder unter der Woche oder wie auch immer. Aber dass man das mehr auf die Einzelnen zuschneidet, was brauchen die wirklich? Und mehr so macht, wie passt es denen, sagen wir, in ihre gesamte Lebensplanung rein. Das denken wir, das brauchen wir parallel zu dem, dass wir Menschen, unterschiedlichste Menschen in die Kitas holen.
Wer soll denn diese, ich nenne es jetzt mal, Module aufstellen oder konzipieren?
Also wir denken, dass es über die Fachschulen gehen müsste. Da gibt es auch in Österreich ein interessantes Modell, wo die im Prinzip die ganze Ausbildung digital gemacht werden kann. Also schon mit vielen Präsenzphasen, das ist nicht das Thema. Aber die Präsenz beruht wirklich mehr auf dem Thema Personal-Theorie-Praxistransfer. Also wo dann auch wirklich das, was die vorher in der Theorie sich erarbeitet haben, in der Praxis nochmal angewandt wird und man dann in der Praxis sich darüber unterhält, was ist jetzt gut gelaufen, wo müsste es vielleicht nochmal anders sein, wo sind andere Erfahrungen nötig, und da dann so inhaltlich weiterkommt.
Okay. Sie hatten gesagt, Sie brauchen da mehr Evaluation. Wer sollen die Evaluation machen aus Ihrer Sicht?
Also in Berlin gibt es ja das Modell, dass es Evaluation gibt und da gibt es ja auch
Genau.
verschiedene Unternehmen, Institutionen, die diese Evaluationen machen. Und wir denken, dass das ein Thema ist, das brauchen wir eigentlich bundesweit. Also ich meine, Kitas, da wird viel Geld dafür ausgegeben, zu Recht und auch nicht gut genug vielleicht und ja, aus unserer Sicht natürlich sicher nicht gut genug. Aber es muss auch klar sein, dass man natürlich auch hingucken kann, was kommt denn dabei raus? Also welchen Output haben wir denn? Und wir finden, das müssen wir wesentlich deutlicher nochmal angucken. Immer mit der Idee dahinter, was müssen wir tun, dass der Output besser wird. Also nicht, wir bestrafen jetzt jemand oder irgendwie, sondern eher, wie müssen wir unterstützen, dass das was wird. Und je schwieriger das mit den Mitarbeitern ist, die wir in den Kitas haben, und es ist nun mal so, in einem leeren Teich fischt sich's nicht gut, umso mehr müssen wir tun, dass die Qualität besser wird. Und je mehr müssen wir da rein investieren, und das ist auch ein Thema, was uns schon schwerfällt, weil das, was ist, was nicht so ganz üblich ist, dass man so sehr, sagen wir mal, auch finanziell in dieses Thema investiert. Und dafür brauchen wir eine Refinanzierung von den Ländern, von den Kommunen. Und das ist, obwohl die Situation so schwierig ist, wie sie ist, jetzt kein Selbstläufer.
Das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Also ich meine, die Situation in den Kitas ist seit Jahren bekannt. Seit Jahren schlagen irgendwie die Verbände und Träger und auch Elternverbände, Gewerkschaften Alarm, dass es da Riesenprobleme gibt und geben wird. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass das nicht ankommt hinreichend? Also für mich als Elternteil wirkt es so, als wenn diese Probleme im Moment verschleppt werden. Also man ist zwar irgendwie dran, aber nicht in dem Maße, dass man sagt, die Probleme werden halt irgendwie mittelfristig gelöst.
Also da haben Sie sicher recht. Also ich würde sagen, das war am Anfang sehr klar so, dass man das Thema nicht sehen wollte. Man wollte auch nicht sehen, wie viele Eltern wirklich dann diese Plätze in Anspruch nehmen. Man hat ja, ist von viel geringeren Zahlen ausgegangen, als es jetzt ist. Und man hat sich, glaube ich, auch nicht vorgestellt, dass es dann so viel nachher letztendlich kostet, was es ja tut. Und wir kommen jetzt in eine Situation, wo alles Mögliche nur zusammenkommt. Das heißt, es kommt überhaupt dazu, dass wir zu wenig Menschen haben, die überhaupt in Ausbildung kommen. Und das macht es natürlich noch schwerer in der Situation jetzt. Wenn wir früher angefangen hätten, wäre es einfacher für uns.
Also das erinnert mich tatsächlich, Entschuldigung für die kleine Polemik, aber so ein bisschen an die Diskussion mit den Schulplätzen. Also man ist dann immer überrascht, dass plötzlich Kinder eingeschult werden wollen.
Völlig überrascht, also es wundert uns auch. Wobei man die Zahlen haben sich natürlich schon auch verändert, das muss man schon sagen. Mit den vielen Flüchtlingsmenschen, die kamen, stieg natürlich auch der Anteil an Kindern in den Kitas. Aber wir brauchen die Menschen ja unbedingt. Wir brauchen die Menschen ja an allen Ecken und Enden und wir brauchen auch, dass sie arbeiten können. Also brauchen wir auch deren Kinder und freuen uns eigentlich, dass es mehr Kinder geworden sind, als wir ursprünglich dachten. Aber sagen wir mal, das war vielleicht schon was, wo man sagt, okay, da hätten andere vielleicht auch nicht damit gerechnet. Aber unabhängig davon hätten wir immer zu wenig gehabt. Also das wäre schon richtig gewesen, vor 10, 15 Jahren an der Stelle ganz viel in Bezug auf Ausbildung zu machen. Und das ist so nicht gewesen. Auch die duale Ausbildung ist ja die praxisorientierte Ausbildung hat ja, ich glaube, vor 6 oder 7 Jahren richtig angefangen.
So spät erst.
So
Also das klingt für
spät
mich
ist, also doch,
relativ spät.
ja, das ist total spät. Vorher war das ja so, da haben Erzieher und Erzieherinnen haben eine Fachschulausbildung gemacht, eine reine Schulausbildung, also mit Praxis und mit Praktikas und so, klar, aber die haben zum Teil nur Schulgeld bezahlt und haben vor allem nichts verdient. Ja, und das ist jetzt schon grundsätzlich anders. Das ist ja in fast allen Bundesländern jetzt so, dass es die Ausbildung gibt, bei der die Fachschüler und Fachschülerinnen parallel dazu in den Kitas sind, dort Gehälter bekommen und nichts mehr für die Schule zahlen müssen. Also das hat sich schon verändert, aber noch nicht lang.
Okay. Sie hatten, ich habe Ihr Forderungspapier vor mir. Da schreiben Sie, dass Sie fordern, dass die Fachschulen befäh oder noch mehr befähigt werden. Ich war überrascht, dass es wohl keine bundesweit einheitliche Anerkennung der Lehrbefähigung gibt.
Sie meinen für die Fachschullehrer?
Genau.
Nee, die Fachschullehrer, die werden in den Ländern anerkannt und da gibt es auch nicht genügend Fachschulen, in denen, also oder genügend Ausbildungsstellen, wo die ihre Anerkennung als Fachschullehrer kriegen. Und wir brauchen für die privaten Schulen einen gewissen Anteil an Lehrern mit zweitem Staatsexamen und staatlicher Anerkennung. Und die bekommen kommen wir im Moment nur ganz schwierig, weil wir ganz schwer Plätze für unsere Mitarbeiter bekommen, dass die dort die Ausbildung dazu machen. Weil die staatlichen Schulen, muss man sagen, das natürlich genau das gleiche Problem haben. Das heißt, die müssen auch viele Lehrer ausbilden, weil die auch mehr Erzieher und Erzieherinnen ausbilden.
Sie schreiben hier, bisher werden die Kita-Träger an der Entwicklung von Lerninhalten nicht beteiligt. Also das ist eine Forderung, die Sie daraus ableiten noch.
Ja. Also manchmal ist auch die Ausbildung oder hat sich die Praxis weiterentwickelt. Also wir haben zum Beispiel viel mehr offene Konzepte. Die Arbeit mit den Kindern ist wesentlich weniger genau geplant. Also im Sinne eines Unterrichtsablaufs sozusagen. Also das heißt, da hat sich ganz arg viel geändert. Und das müsste bei den Fachschulen, glaube ich, auch anders sein. Und manchmal ist es auch für uns ein bisschen so, dass wir denken, das ist fast ein bisschen weltfremd. Also die Erzieher und Erzieherinnen, die neu ausgebildet zu uns kommen, die sind manchmal ein bisschen erstaunt, wie das Leben in der Kita dann nachher wirklich ist. Also welche Verantwortung ich dann ganz konkret habe, dass uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fehlen, dass sie dann vielleicht mal mit größeren Gruppen arbeiten muss. Da sind die manchmal überrascht. Und das führt sicher auch dazu, dass doch auch einige dann den Beruf relativ schnell wieder verlassen. Ja, und auch zum Beispiel Konflikte mit Eltern. Das ist, also wir haben natürlich im Moment auch viele Konflikte mit Eltern, wenn wir die Öffnungszeiten reduzieren. Das kann man sich ja auch vorstellen. Ich verstehe Eltern auch, dass das ganz
Ja,
furchtbar ist,
klar.
wenn die irgendwie was machen muss. Aber das fordert natürlich Erzieher und Erzieherinnen auch in einem Maße heraus, mit Eltern sich da auseinanderzusetzen, das jetzt nicht direkt vergnügungssteuerpflichtig ist.
Das erinnert mich tatsächlich an Diskussionen, die ich aus den Schulen kenne. Also, dass Lehrkräfte zum Beispiel nach ihrem Studium an die Schule kommen und überrascht sind, was dann noch alle dazugehört, was sie während ihrer Zeit nicht gelernt haben. Und auch, ich merke auch als Elternteil und auch als Elternvertreter, dass es für viele Lehrkräfte am Anfang wirklich schwierig ist, in den Umgang mit Eltern reinzukommen.
Also, und das ist auch schwierig. Also, das ist eine schwierige Situation, weil wir eben auch eine relativ extreme Situation haben. Also, das ist für ganz viele Eltern ja dermaßen desaströs, dass auch ihre berufliche Entwicklung und überhaupt ihr Beruf auf dem Spiel steht. Die nicht wissen, wie sie das in Zukunft machen sollen, wenn ihr Kind krank ist und ihr Arbeitgeber ihnen dann sagt, also jetzt verstehe ich es aber langsam nicht mehr, das kann doch nicht sein, dass sie ständig nicht arbeiten können, weil sie sich um ihr Kind kümmern müssen. Und das sind natürlich Situationen, die wir im Moment haben.
Heftig, ja. Also ich kann mich erinnern, jetzt eine ganz kurze Anekdote, als es damals bei unserem ersten Kind darum ging, bekommt man einen Kita-Platz oder nicht. Wir haben damals angefangen, kurz nach der Entbindung zu suchen. Und ich war dann relativ lange in Elternzeit und dann ging es aber schon daran hin, dass meine Elternzeit langsam dem Ende zuging. Und dann hatte ich noch exakt 14 Tage, bis ich wieder arbeiten sollte und wir hatten noch keinen Kita-Platz. Und dann kam dann irgendwann zum Glück der erlösende Anruf aus der Kita, aus der späteren Kita unseres Kindes. Ja, wir haben doch noch einen Platz für sie gefunden. Aber das ist schon heftig. Also man weiß ja nicht als Elternteil, was mache ich denn jetzt?
Naja, und jetzt ist manchmal so, man hat einen Platz und dann wird am 14. Tag vorher gesagt, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die wir neu eingestellt haben, die ist doch nicht gekommen. Und wir können ihnen leider den Platz jetzt doch nicht anbieten. Also das heißt, wir haben wirklich Situationen, die sind für Eltern dramatisch und natürlich aber auch für die Träger oder die Mitarbeiter in den Kitas alles andere, als dass wir uns das wünschen würden, sondern wir würden uns auch wünschen, dass es gut funktioniert. Und deswegen sind wir ja auch so interessiert daran, dass wir sagen, wir brauchen flexible Lösungen. Wir brauchen auch Flexibilität für uns Träger. Wir brauchen mehr in unserer Verantwortung, dass wir entscheiden können, wem trauen wir denn zu, dass sie die Kinder betreuen und wie trauen wir uns denn zu, den Tagesablauf zu machen, dass es funktioniert oder dass es wenigstens möglichst gut funktioniert. Und das ist schon ein Punkt. Wir haben, sagen wir mal, sehr viele Eingrenzungen und sehr viele Regelungen, die es in anderen Bereichen jetzt auch nicht in dem Maße gibt. Und wo es für uns so ist, dass ich denke, ich meine, Träger müssen aus unserer Sicht Verantwortung übernehmen. Das ist ihre Aufgabe, aber man muss sie ihnen auch geben. Und dann bietet uns das mehr Möglichkeiten, dass wir eben auch kreative Lösungen finden und die Dinge auch individuell angucken.
Zum Thema Flexibilität, Sie schreiben in Ihrem Forderungspapier Zugang aller Bildungsabschlüsse zum Berufsfeld Erzieherin, Erzieher. Jetzt ist es ja so, dass man sich überlegt, bevor man, wenn man Berufsfelder konzipiert, welche Grundlagen braucht jemand, der von der Schule kommt, um diese Ausbildung zu bestehen? Wie funktioniert das, wenn man sagt, man lässt erstmal grundsätzlich alle Bildungsabschlüsse zu?
Wir haben ja verschiedene Dinge. Wir haben ja einmal, wenn die Erzieher und Erzieherinnen nach ihrer Ausbildung fertig kommen, dann sind sie Fachkräfte. Wir haben
Ja.
aber natürlich auch Menschen, die jetzt nicht als Fachkraft, sondern eben als zusätzliche Kraft aus einem anderen beruflichen Umfeld zu uns kommen. Und
Okay, also Sie
wenn
meinen jetzt da
wir
nicht die Schulabschlüsse, sondern berufliche Abschlüsse beispielsweise.
berufliche Abschlüsse, genau.
Okay.
Genau. Wobei das natürlich schon die Frage auch ist, wir haben ja jetzt in vielen Ländern Ausbildungen zu Direkteinsteigern oder Sozialassistenten und Assistentinnen und die können dann mit Hauptschulabschluss kommen. Erzieherausbildung können sie nur machen mit dem Realschulabschluss.
Okay.
Also das heißt, von daher, das ist schon auch, aber da haben wir über diese Direkteinstiege haben wir die Möglichkeit, auch die anderen zu machen. Aber wir haben natürlich auch das Problem, da wir ja nicht ausreichend Fachkräfte bekommen, stellen wir andere Menschen ein. Und da wollen wir natürlich aus allen möglichen Berufen die einstellen können und sagen wir, die brauchen wir im Personalschlüssel, weil wenn die nicht im Personalschlüssel sind, dann werden die nicht finanziert, nicht refinanziert. Und ohne Refinanzierung kann kein Träger Menschen einstellen. Das brauchen wir einfach. Und deswegen ist die Idee, dass die zu uns kommen, wir die parallel qualifizieren, sodass die dann anschließend Ausbildungen machen. Das ist auch die Idee unserer Vorstellungen zur Fachkraftausbildung. Das heißt, wir wollen verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Das heißt, dass sie, egal ob ihr jetzt als mit Hauptschulabschluss oder mit einer Promotion komme, eigentlich egal wie rum.
Ja.
Ich brauche dann eine individuelle Lösung, wie ich einen Bildungsweg parallel zu meiner Beschäftigung in der Kita haben kann und habe dann auch anschließend verschiedene Möglichkeiten auszusteigen. Das heißt, also ich kann dann aus der Ausbildung aussteigen als Sozialassistent. Ich kann aber auch als Erzieherin aussteigen. Das heißt, ich habe verschiedene Möglichkeiten und dieses System sollte aus unserer Sicht durchlässig sein, ja, so dass ich ganz unten anfangen kann und ich kann ganz oben letztendlich rauskommen. Und dazu brauchen wir auch Spielräume, dass wir
Sie
das
sagten jetzt
den
gerade,
Menschen anbieten können.
okay. Sie sagten jetzt gerade, dass diese Personengruppen nicht in der Kostendeckung mit drin sind. Ist das überall so bundesweit oder ist das unterschiedlich zwischen den Bundesländern?
Wir haben das nicht so. Wir haben überall das Problem, dass wir Nicht-Fachkräfte brauchen, dass wir Nicht-Fachkräfte anrechnen können. Wenn ich eine eine Platzpauschale bekomme wie in Berlin, dann habe ich zwar das Thema, dass ich im Prinzip mein Geld habe und damit letztendlich verschiedene Dinge machen könnte, aber auf der anderen Seite brauche ich einen bestimmten Anteil an Fachkräften. Das heißt, wenn ich jetzt weniger Fachkräfte und mehr Nicht-Fachkräfte habe, dann bekomme ich auch nicht die Zuschüsse, dass ich es finanzieren kann. Wir haben aber viele Bundesländer, wo wir eine Fachkraftbezuschussung haben. Das heißt, da bekomme ich wirklich nur Geld für die Fachkräfte und für die anderen nicht. Da verändert sich im Moment viel. Also sowohl in der Anerkennung, also dass wir können, also wir dürfen zum Beispiel in Berlin dann auch mehr mit Nichtfachkräften arbeiten, die werden anerkannt, ohne dass es zuschusskürzend ist. Und wir haben in den anderen Staaten, in den anderen Ländern, wo die Personalkosten bezuschusst wird, immer mehr das Thema, dass sie sagen, okay, wir können auch einen bestimmten Anteil an Nichtfachkräften machen. Aber das ist noch nicht gut genug, weil wir brauchen das für die, die quer einsteigen, grundsätzlich.
Wir haben jetzt mehrmals die Frage besprochen, wie geht es dann eigentlich den Eltern damit? Wie geht es dann eigentlich den Fachkräften, die jetzt schon in den Kitas sind? Also man hört ja immer wieder, dass Fachkräfte tatsächlich das Berufsfeld verlassen und gänzlich woanders hinwechseln. Wie ist denn da die Dynamik? Also wie viele sind das etwa? Kann man das ungefähr abschätzen oder wie da die Fluktuation im Moment ist, die Dynamik?
Also die Fluktuation ist sicher höher, als sie früher war. Und zwar deswegen höher, weil, das habe ich vorher schon mal gesagt, weil die Konflikte natürlich andere sind. Es ist auch immer wieder das Thema, die Erzieher und Erzieherinnen seien überfordert durch das, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Da würde ich jetzt mal sagen, da haben wir eigentlich überall die Regelung, dass wir, wenn uns Leute fehlen, die Öffnungszeiten oder die Kinderzahlen reduzieren. Aber was natürlich ist, wir haben die Unzufriedenheit der Eltern und das macht richtig was aus. Also das drückt auf die Stimmung, das drückt auch darauf, dass Erzieher und Erzieherinnen ja diesen Beruf machen, weil sie mit den Kindern gute Arbeit leisten wollen und weil sie die Eltern unterstützen wollen. Und wenn sie das dann nicht mehr gut können, weil sie einfach Plätze nicht mehr anbieten können oder zum Beispiel Kinder nur noch jeden zweiten Tag kommen können, oder dann trägt das zur Unzufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas bei. Und es trägt auch zu Konflikten zwischen Eltern und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei. Und das führt dann dazu, dass wir Menschen verlieren. Also wir merken es ganz besonders eigentlich bei den Kita-Leitungen, bei denen ja dieses Thema auch meistens aufploppt. Also das sind diejenigen, die müssen dann die schwierigen Gespräche führen. Und da haben wir wirklich viele, die sagen, also das wollen sie sich nicht mehr weitergeben. Sie gehen lieber aus dem Beruf raus und machen was anderes. Also das spüren wir deutlich, und versuchen das dann auch immer unseren Eltern nochmal klarzumachen, dass wir nichts dran ändern können, dass wir keine Fachkräfte backen können, dass wir versuchen, so gut wie möglich mit dem Thema umzugehen und so gute und so viele Ideen zu entwickeln, wie wir irgendwie können. Aber wir können das Problem nicht zur Zufriedenheit aller lösen. Das kriegen wir nicht hin.
Okay, eine Frage, die ja immer wieder diskutiert wird, wenn es um die Attraktivität des Erzieherinnen und Erzieherberufs geht, ist ja tatsächlich die Vergütung. Also ein Punkt, der mich tatsächlich wundert, ist dieser Unterschied in der Vergütung zwischen Kita-Fachkräften und Lehrkräften in Schulen. Das hat sich mir tatsächlich noch nie so ganz erschlossen, warum da der Unterschied so riesengroß sein muss. Also wo kommt denn das eigentlich her? Haben Sie da irgendwie, können Sie das sagen, wo dieser Unterschied raus resultiert?
Also ich meine, wir haben ja, wenn man in die Historie guckt, wo die Erzieher und Erzieherinnen herkommen, dann kommen die eigentlich daher, dass früher die unverheirateten Frauen in den kirchlichen Kitas dann die Kinder dort betreut haben. Das ist ja eigentlich die Geschichte, wo das herkommt. Und das ist dann immer mehr und mehr professionalisiert worden. Aber wir haben praktisch ganz unten angefangen, da war das ja fast ehrenamtlich. Also da war das irgendwie für Gottes Lohn und ein bisschen Geld. Und das hat sich sehr verändert. Wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren also deutliche Gehaltssprünge bei den Erziehern und Erzieherinnen gemacht, indem die in eine andere Eingruppierung kamen. Also das hat wirklich viel gemacht. Aus unserer Sicht sind die Gehälter der Erzieher und Erzieherinnen jetzt gemessen an anderen mit einer vergleichbaren Ausbildung im Mittelfeld.
Okay.
Also das heißt, aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass das jetzt nicht mehr der Grund ist. Also die Frage wäre, wenn man da viel mehr verdienen würde, würde da viel mehr gehen? Ich glaube, das ist schwierig und wir konkurrieren einfach mit allen möglichen Berufen in diesem Land. Also das muss man einfach aussehen. Von daher glaube ich, das würde nicht reichen. Wir haben bestimmte Probleme. Also wir haben zum Beispiel das Thema, dass wir bei den Leitungen, die verdienen viel zu wenig. Da gibt es zum Teil kaum einen Unterschied gegenüber ihren Mitarbeitern. Also wenn wir eine Mitarbeiterin, eine Erzieherin in einer Kita haben, die vielleicht seit 10 oder 15 Jahren dort arbeitet, dann verdient die in der Regel mehr als ihre Teamleitung, zumindest wenn die relativ neu in dem Thema Teamleitung ist. Und das finde ich, das ist sehr unglücklich. Und dazu hin kommt nur, dass wir ja Kindheitspädagogen in den letzten Jahren zunehmend mehr bekommen. Und die verdienen genau gleich viel wie Erzieher und Erzieherinnen. Und hätten auf der anderen Seite die Möglichkeit, zum Beispiel in den Jugendämtern in irgendwelche Positionen zu kommen, wo sie von Beginn an viel mehr verdienen. Und Das ist auch was, was natürlich total blöd ist, weil diese Frühpädagogen, die wir da gewinnen könnten, gehen dann lieber woanders hin. Und die bräuchten wir in den Kitas eigentlich auch dringend.
Das heißt,
Gerade zum
bräuchte
Beispiel
eigentlich.
für die Leitungen bräuchten wir die eigentlich dringend.
Okay. Können Sie mal ganz kurz umreißen, was so in den Aufgabenbereich einer Kita-Leitung eigentlich fällt?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Ja,
Also.
aber das ist ganz witzig und zwar deswegen ganz interessant, weil die Kitas, also so aus der Tradition raus, hat man eigentlich nur für die Fachkräfte Geld bekommen und dann vielleicht nur Miete oder so und sonst nicht viel. Auf keinen Fall für die Verwaltung. Hat das Ergebnis gehabt, dass die ganzen Verwaltungsaufgaben in die Kitas gingen und zwar zu den Kita-Leitungen. Das heißt, heute in den normalen Kitas ist es so, dass Kita-Leitungen etwa 80% Verwaltungsaufgaben haben. Und man muss sich mal überlegen, wir bräuchten die Fachkräfte so dringend an den Kindern, bei den Kindern und belästigen die sozusagen mit den Verwaltungsaufgaben. Und ansonsten haben die natürlich die Steuerung der Kita, die Steuerung ihrer Mitarbeiter. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe. Ganz viel haben sie dann auch noch mit Eltern, zumindest wenn es schwieriger wird zu tun, dass sie dort dann die Gespräche führen. Dann haben sie ganz oft Aufnahmen von Kindern und alle Statistiken und was weiß ich, was ich vorher gesagt habe, was unter dem Thema Verwaltung fällt. Als unser Thema Verwaltung wird. Und von daher ist es natürlich auch immer noch was, was wir sagen, wir müssten Verwaltungsaufgaben aus der Kita rausnehmen. Und die Pädagogen, die in der Kita sind, die können wirklich pädagogische Arbeit machen. Das würde auch bedeuten, dass zum Beispiel die Kita-Leitungen sich um die vielen neuen Fachkräfte, aber auch Nicht-Fachkräfte kümmern können und die dabei unterstützen können, wie sie lernen, was wir in den Kitas wirklich brauchen.
Haben große Träger da vielleicht einen Vorteil gegenüber kleineren Trägern, was die Bewältigung von Verwaltungsaufgaben angeht?
Also ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich die großen Träger professioneller an der Stelle sind. Dass aber auf der anderen Seite das Problem natürlich trotzdem so ist, dass auch bei den großen Trägern ganz viel Verwaltungs- und Managementaufgaben von den Kita-Leitungen kommt. Das heißt, weil wir auch dort natürlich das Problem haben, dass sie nicht finanziert werden. Die haben vielleicht mehr die klareren Prozesse, die klareren Strukturen. Das würde ich sagen, das macht schon was aus, aber trotzdem löst das Problem nicht, dass wir im Bereich Verwaltung und Management völlig unterfinanziert sind.
Ich habe jetzt gerade den sozusagen die Seite vor mir zum Thema, also aus Ihrem Forderungspapier, multiprofessionelle Teams. Da müssten auch dann eigentlich auch die Verwaltung mit reinspielen, oder? Weil ich sehe jetzt hier ganz viel, da geht es ganz viel um pädagogische Arbeit.
Ja, also wir brauchen es beides. Also wir brauchen die multiprofessionellen Teams sowohl für die Betreuung der Kinder, weil das gibt auch Sinn übrigens, auch inhaltlich Sinn. Also ein Handwerker oder ein Biologe oder Biologin, das ist schön in der Kita zu haben und das ist für die Kinder auch gut. Auf der anderen Seite brauchen wir auch die Verwaltungsthemen. Und deswegen verstehen wir die multiprofessionellen Teams schon so, dass wir die Verwaltungsmenschen da drin haben können, die wirklich die Verwaltungsaufgaben dann auch machen.
Was kann, jetzt mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft gedacht, was kann oder was muss die Politik jetzt im Moment tun, aus Ihrer Sicht am dringendsten?
Also am dringendsten ist das Thema, dass wir die Flexibilisierung brauchen. Die Flexibilisierung in Bezug auf Ausbildung, aber auch auf Personaleinsatz, auch auf Plätze, dass wir, wenn wir einen Mangel haben, das vor Ort relativ gut selber steuern können. Das, glaube ich, ist ganz viel. Wir brauchen auf der anderen Seite, dass wir Finanzierung bekommen für Qualifizierung, und zwar sowohl für Qualifizierung von in Richtung Ausbildung, als auch von denen, die dann nachher nur einfach als zusatzqualifizierte Menschen in den Kitas arbeiten. Wir brauchen ein stärkeres Verständnis dafür, was eigentlich die Aufgabe von Trägern ist. Also, dass nicht die Kita-Leitung die Trägeraufgabe macht, sondern wir brauchen den Träger, der steuert und genau diese Dinge, die im Moment ja so schwierig geworden sind, verantwortungsvoll macht. Dazu finde ich, müssen die Träger gefordert, aber auch gefördert werden. Also diese beiden Dinge.
Was meinen Sie
Und
mit fordernder Träger?
dass man die auch in der Rolle fordert, also dass sie diese Aufgabe haben. Also oft geht man völlig selbstverständlich aus, dass das die Aufgabe der Kita-Leitungen ist. Wo ich mir denke, wieso ist das Aufgabe der Kita-Leitung? Das ist Verwaltung, das ist Management. Und da geht es nicht um Personalführung oder Kinderbetreuung oder Qualität in den Kitas, sondern um andere Themen. Also, dass ich es gar nicht richtig verstehe. Und das ist eigentlich das selbstverständliche Bild, dass im Prinzip die Träger nur halt so obendrauf sind. Aber ohne Träger ging es auch gut. Also eigentlich ist nur wichtig die Kita und das stimmt nicht. Also wir brauchen, um das gut machen zu können, brauchen wir gute Steuerung und um die Steuerung machen zu können, brauchen wir auch eine Finanzierung dort. Was auch ein Thema ist, haben einen irre hohen Bürokratieaufwand, eben weil alles Mögliche immer nachgewiesen werden muss. Und aus unserer Sicht wäre es viel besser, wir hätten wirklich das Thema Output-Orientierung. Das heißt, wir würden eine Evaluierung kriegen, vielleicht jedes Jahr, wo klar wäre, wir müssen einen guten Job machen und könnten den aber wesentlich weniger bürokratisch lösen, als wir es im Moment haben.
Okay. Was können denn die Träger im Moment leisten, um die Situation zu verbessern? Welche Möglichkeiten haben die Träger aus sich heraus?
Also, sie müssten mehr haben und da sie im Moment so unterfinanziert haben, haben viele nicht viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, die Träger müssten wir, wie gesagt, dabei selbstverständlich von denen erwarten, dass sie diese Aufgabe übernehmen und sie dann eben auch finanziell bezahlen dafür, dass sie das machen. Und dann müssen die aus unserer Sicht, die müssen wirklich ihre Kita steuern können. Die müssen sagen können, wo fehlt was, wo muss irgendwie was hinkommen. Und auch, sagen wir mal, wenn wir neue Konzepte brauchen für, also wen stellen wir bei uns ein? Da muss ja auch jemand diese Verantwortung übernehmen. Und ich finde, es muss klarer sein, dass das dort passiert und dass sie dafür nicht nur einfache Lösungen haben, sondern eben genau überlegen, wie mache ich das dann richtig gut.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass es da tatsächlich kein einheitliches oder kein gemeinsames Verständnis gibt davon, was ein Träger tun
Also das
sollte.
heißt, was klar ist, also das sind ja oft gemeinnützige GmbHs oder Vereine oder so, das ist klar, das sind die Vorsitzenden oder die Geschäftsführer, sind natürlich juristisch verantwortlich für das, was passiert. Aber wenn man genau guckt, also wofür die sich wirklich verantwortlich fühlen, welche Aufgaben die wirklich machen, dann haben wir das an der Stelle wesentlich weniger. Und das, glaube ich, das ist ein Fehler, weil wir die Steuerung, weil wir das, wie wir uns entwickeln, wie wir die ganze Branche entwickeln, eigentlich viel zu wenig haben. Und was aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt nochmal ist, dass wir einen Zusammenschluss haben, auch von Eltern und von den Kommunen und von den Trägern und von den Mitarbeitern, dass wir das als eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Herausforderung anerkennen und dass wir auch uns ehrlich machen, dass wir die Probleme haben und die können wir nicht dem einen oder dem anderen zuschieben. Das nützt auch nichts, darüber jetzt zu diskutieren, ob wir früher hätten mehr Menschen ausbilden müssen, weil wir haben halt nur die, die wir haben. Es geht letztendlich dazu, wirklich einen Schulterschluss zu machen und gemeinsam zu überlegen, was können wir tun und uns gegenseitig zu unterstützen, auch die Mitarbeiter zu unterstützen und zu gucken, dass die alle im System bleiben, die da sind. Und dazu könnten wir gemeinsam, glaube ich, eine Menge machen, die Mitarbeiter zu halten.
Sie haben es
Und da,
gesagt,
glaube
dass
ich, ist das Thema Geld noch gar nicht so wichtig, sondern eher dieses Thema, wie zufrieden sind die denn mit ihrer Arbeit? Wie gut kommen die damit dran? Wie viel Positives nehmen die daraus mit?
Sie hatten jetzt gerade den Begriff sich ehrlich machen benutzt. Wer müsste sich denn ehrlich machen?
Ich glaube, wir alle, was interessant ist, also A, die Politik müsste ganz klar sagen, was ist, wobei die das in der letzten Zeit zunehmend machen. Aber wir müssten uns, also auch die Eltern müssten sich ehrlich machen, müssten verstehen, dass die Situation so ist, wie sie ist, weil sie überall so ist. Also das heißt, nicht nur wir haben keine Mitarbeiter, auch die Pizzeria um die Ecke hat keine Mitarbeiter und wir wissen, dass wir länger aufs Essen warten müssen und die weniger geöffnet haben, als sie früher hatten. Das heißt, wir müssen das als ein gemeinsames Problem verstehen Und es nützt nichts, es dem anderen zuzuschieben. Damit lösen wir es nicht. Sondern wir müssen,
Dann,
glaube ich, alle, jeder muss an seiner Stelle überlegen, was er dazu beitragen kann.
Also die Position verstehe ich total sozusagen aus der Sicht, dass man aufs Gesamtsystem guckt. Als Elternteil stelle ich nur tatsächlich immer wieder fest. Also keine Ahnung, seit meine Frau und ich das erste Mal Eltern geworden sind, sind wir irgendwie nur am Rennen. Irgendwie man ist permanent irgendwie am Suchen. Man sucht nach einem Kita-Platz, nach einem Schulplatz, nach einem Kinderarzt, nach einer Hebamme. Permanent ist man dabei, nach irgendwas zu suchen, nach einer familienfreundlichen Wohnung. Und klar, da haben sie natürlich recht, wenn man sagt, man muss gemeinsam irgendwie gucken, wie ist denn die Gesamtsituation. Aber für Eltern ist das wirklich eine extrem schwierige Situation, wo dann irgendwann auch, ohne das zu rechtfertigen, irgendwann auch wirklich eine Menge Frust da ist.
Ja.
Dass das Erzieherpersonal in den Kitas dafür nichts kann und dass der Frust da nichts zu suchen hat, das ist außer Frage. Aber ich glaube, das erklärt einfach ganz viel bei Eltern. Warum sind die denn jetzt so?
Ja, also ich verstehe das auch. Nur es nützt uns nichts.
Nee,
Und den Eltern
haben
nützt
sie.
es letztendlich auch nicht. Ja? Also man muss gemeinsam gucken, wie finden wir eine Lösung.
Ja.
Ja, und vielleicht auch, also wir haben auch zum Beispiel in manchen Kitas dann das Thema, dass wir sagen, wir müssen auch gucken, ob Eltern sich nicht beteiligen. Also ob wir da wieder vielleicht einen Schritt zurückgehen, weil wir es anders einfach nicht hinkriegen. Also wirklich zu gucken, was ist eigentlich möglich. Und es geht nicht darum, was man will oder was man nicht will, weil wir wollen das alles. Also alle wollen, dass dieses System gut und hervorragend mit wunderbar ausgebildeten Menschen funktioniert. Niemand will was anders.
Also
Aber wir
vielleicht,
kriegen es halt nur begrenzt hin.
fürs Ende der Appell, redet alle miteinander in den Kitas und
Und
auch
sucht
oberhalb der
gemeinsame
Kitas.
Lösungen. Sucht gemeinsame Lösungen und unterstützt euch gegenseitig. Ich glaube, das wäre was, was wir hinkriegen könnten, solange bis die Situation sich wieder entspannt.
Das ist doch trotz der schwierigen Situation vielleicht trotzdem ein ganz gutes Schlusswort.
Ich hoffe.
Aber hoffentlich nicht der
Ja.
Schluss des Themas und der Schluss sozusagen der Debatte. Also das bleibt noch ganz viel zu tun.
Alles klar.
Frau Wegmann, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Zeit und wünsche Ihnen und dem DKV und Ihrem Träger alles Gute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Gerne bis zur nächsten Woche und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.